Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Heute Morgen ist sie vorgestellt worden, die Studie zu den Missbrauchsfällen im Bistum Münster. Von mindestens 600 Fällen zwischen 1945 und 2020 geht man im Bistum Münster aus. Die Dunkelziffer, die dürfte aber 10-mal so hoch liegen. Und das Prinzip der Vertuschung und der Versetzung straffällig gewordener Priester, das man aus der katholischen Kirche inzwischen auch kennt, das gilt ebenfalls für dieses Bistum. Der Historiker Thomas Gross-Bölting, Leiter der Studie, sprach heute Morgen im Deutschlandfunk von, Zitat, katholischen Ermöglichungsbedingungen, Zölibat, Sexualmoral, Autoritätsstruktur, Zitat Ende. Bundesjustizminister Marco Buschmann forderte eine konsequentere Aufklärung von der Kirche. Aber die Frage ist natürlich, warum kann sich die Kirche überhaupt noch leisten, dass der Staat hier nicht eingreift? Meine Kollegin Kirsten Dietrich beschäftigt sich als Journalistin hauptsächlich mit dem Thema Religion. Kirsten, welche Bedeutung hat sie denn, diese Studie, nach den Studien, die wir ja aus München und Köln schon kennen?
Na, sie bringt vor allen Dingen erstmal einen Perspektivwechsel. Es sind Historiker und Ethnologinnen am Werk und nicht Juristen. Das heißt, es ging nicht primär darum, wer nun worin gegen Kirchenrecht verstoßen hat, sondern es ging darum, wie Missbrauch in kirchliche Kultur und in die Zeitgeschichte eingebunden ist. Und, das finde ich ganz wichtig, die Studie nimmt Betroffene als Hauptadressaten in den Blick. Also das zeigt sich an Details wie, der Text der Studie ging zuerst an die Betroffenen, die das durchaus kontrovers diskutiert haben, und zuletzt eben an den Bischof. Und auch ganz grundsätzlich ist die Studie eben so aufgebaut, dass neben den Akten des Bistums auch ausführliche Interviews mit Betroffenen ausgewertet wurden.
Ein paar Zahlen habe ich ja schon genannt. In diesem Untersuchungszeitraum 1945 bis 2020 600 Betroffene. Ja, wie kann man das einordnen? Was sind das für Dimensionen? Ist es viel? Ist es wenig?
Na, das ist schon erstmal so viel und das wird noch mehr, wenn man sich überlegt, eben, dass es diese Dunkelzahl gibt und dass diese Betroffenen, das finde ich besonders perfide, dass die ja zum Opfer geworden sind, weil sie besonders katholisch sind. Also die kommen aus der Jugendarbeit, die waren Ministranten, vor allem die Jungen sind es. Und was man dabei noch gar nicht im Blick hat, dass nämlich betroffene Erwachsene bis vor kurzem kirchenrechtlich gar nicht als Opfer gezählt wurden. Da galten nur Minderjährige oder Schutzbefohlene als jemand, die von Missbrauch betroffen werden konnten.
Das sind die Zahlen zu den Opfern. Und wie sieht es bei den Tätern aus?
Ungefähr 200 hat man gefunden, je nach Auswahlkriterium. Und das läuft auf gut 4% aller Geistlichen raus. Oder wenn man eine konkrete Zahl braucht, in den 50er und 60er Jahren, das war die Hauptzahl der Missbrauchsfälle, da gab es 2 Missbräuche pro Woche in den Akten.
Okay, das heißt aber auch, die überwiegende Zahl der Taten liegt relativ lange zurück, 50er, 60er Jahre, haben Sie gerade gesagt. Da hat sich also vielleicht doch etwas getan in der Kirche?
Naja, es hat sich vor allem was getan in der Gesellschaft, dass man nämlich Gewalt gegen Kinder inzwischen auch wirklich als Gewalt anerkennt. In den Kirchen selbst entstehen erst quälend langsam andere Strukturen und Denkweisen. Also das Bistum Münster zum Beispiel hat erst seit 2019 überhaupt einen hauptamtlichen sogenannten Interventionsbeauftragten.
Wie so häufig in der katholischen Kirche hatte der Missbrauch für die Täter ja höchstens die Konsequenz, dass sie versetzt werden, oder?
Ja, und selbst wenn man Therapeuten dazu gezogen hat, dann waren das in den 70er Jahren, also ab den 70er Jahren, vor allen Dingen welche, die aus kirchlichen Einrichtungen gekommen sind, was dann vielleicht erklärt, warum die das Rückfallrisiko oft vollkommen falsch eingeschätzt haben. Also man wollte in der Bistumsleitung der jeweiligen an Einzeltäter glauben. Man hat diese Fiktion bis in die Nullerjahre aufrechterhalten.
Und der derzeitige Bischof von Münster, der will sich ja auch, glaube ich, erst am Freitag äußern, ne?
Ja, weil er den Text eben erst heute auch bekommen hat. Felix Gende ist seit 2009 im Amt. Die Studie sagt auch, er war viel zu lange, viel zu nachsichtig gegenüber den Tätern. Er war zu sehr Seelsorger und zu wenig Dienstvorgesetzter. Und ich fand es trotzdem bemerkenswert, was er heute sagte, als die Studie vorgestellt wurde. Da wandte er sich nämlich direkt an die anwesenden Betroffenen.
Angesichts des Leids, dass Sie und alle Betroffenen durch Priester erfahren haben, ist mir als Verantwortlichem der Kirche, als Priester und als Mensch bewusst, dass ich nicht erwarten kann, dass Betroffene sexuellen Missbrauchs eine Bitte um Entschuldigung durch mich annehmen.
Der Bischof, der redete von Reue, von Umkehr. Er meinte damit mehr Prävention, auch durchaus staatliche Aufarbeitung. Ich fand aber auch ganz interessant, was er nicht gesagt hat. Er hat nämlich nicht davon gesprochen, dass man auch ganz grundlegend über Machtstrukturen und über Kirchenstrukturen reden muss.
Ja, oder das, was Thomas Gross-Bölting diese Ermöglichungsstrukturen genannt hat. Nämlich also Zölibat, Sexualmoral, Autoritätsstruktur, das waren die Begriffe, die er genannt hat.
Genau, da ist die Studie sehr klar. Der Missbrauch im katholischen Milieu, der hat vor allen Dingen zwei Hauptfaktoren. Das eine ist das Amt des Priesters. Der gilt durch Weihe eben als ein Heilsmittler, der direkt von Gott beauftragt ist, quasi jedenfalls. Und so jemanden setzt man eben nicht einfach ab, sondern man schützt in falsch verstandener Brüderlichkeit ihn und die Institution Kirche. Und der zweite Grund ist die katholische Sexualmoral, denn die hat wenig bis gar nichts mit der Lebensrealität von fast allen Menschen zu tun. Das heißt, fast alle Katholikinnen, alle Katholiken machen sich kirchlich gesehen in Sachen Sexualität irgendwie schuldig. Und das macht es so schwierig, dann in Worte zu fassen, wenn etwas wirklich falsch läuft. Also wenn etwas missbräuchlich läuft. Es existiert da gar kein klarer Maßstab. Und deswegen redet Thomas Großbölting von der Kirche als Täterorganisation.
Wie gesagt, das ist ja nicht die erste Studie und es werden sicher noch weitere folgen. Was ist denn jetzt hier so das Neue an dieser Studie aus Münster?
Ich fand es besonders interessant, dass die Verantwortlichen der Studie so deutlich die Mitverantwortung der Kirchengemeinden benannt haben. Alle schauen ja immer auf die Täter und daneben gibt es aber auch die Vertuscher und die sind eben nicht nur Hauptamtliche im bischöflichen Ordinariat. Klaus Große-Kracht vom Forschungsteam, der nennt einen Fall, bei dem sich eben nicht nur der Bischof Fragen stellen lassen muss.
Wer hat denn damals etwas gewusst? Wir haben den Fall Helmut Behrens, der auch bekannt ist, in einem kleinen Dorf Neuscharrel in der Nähe von Friesolte im Oldenburger Münsterland. Das ist die Geschichte von diesem Grabbelpastor. Der hat Kinder missbraucht, der hat aber auch erwachsene Frauen belästigt. Das war total bekannt, Anfang der 80er Jahre. Und da ist niemand eingeschritten.
Und genau das haben mir vom Missbrauch Betroffene auch immer wieder gesagt, dass es sich Kirchengemeinden mit dem Missbrauch einfach zu leicht machen, wenn sie nur auf die Kleriker zeigen. Denn auch den Gemeinden ist Missbrauch ein lästiges Thema. Man will sich das schöne Gemeindeleben nicht kaputt machen lassen. Und dann reicht der Begriff Täterorganisation auf einmal ziemlich weit.
Tja, und jetzt sollte die Kirche denn überhaupt gewillt sein, diesen Skandal weiter aufzuarbeiten, was ja auch hieße, noch lebende Täter so in die Verantwortung zu holen. Wie wäre das denn überhaupt möglich? Also die müssten ja dann auch gegen Regularien der Kirche verstoßen haben, ne? Weil der Staat greift ja hier nicht ein.
Aber das wird er, das ist meines Erachtens unvermeidlich. Denn wie gesagt, die meisten Fälle sind längst verjährt, da greifen Gerichte nicht. Und die Kirchen selber können und wollen da auch gar nicht wirklich reagieren, ist mein Eindruck. Und deshalb ist es so wichtig, und das wurde heute nicht nur von dem Forschungsteam in Münster gefordert, sondern auch von der Missbrauchsbeauftragten des Bundes, von Kerstin Klaus, eine aktivere Beteiligung staatlicher Stellen bei der Aufarbeitung des Missbrauchs. Die Betroffenenorganisation Eckiger Tisch zum Beispiel bekommt inzwischen staatliche Mittel, um ihre Arbeit zu professionalisieren. Und da wird sicher noch mehr kommen in nächster Zeit.
Kirsten Dietrich zur heute veröffentlichten Missbrauchsstudie im Bistum Münster. Vielen Dank.